ja, wie geplant und strukturiert oder wie spontan Menschen sind, das ist ja sehr unterschiedlich. Das haben wir vorhin hier gesehen auf diesen Plätzen. Manche stehen darauf, alles vorher genau zu recherchieren und zu planen oder einen Zeitplan zu entwerfen. Detaillierte Abläufe, Kalender, Apps, da stehen manche Menschen total drauf. Und andere brauchen keinen Plan oder wollen auch keinen Plan, die engt das irgendwie eher ein. Wenn diese Menschen aufeinandertreffen, zusammenwohnen oder befreundet sind oder heiraten, das kann dann auch schon mal spannend werden. Aber beide Persönlichkeiten haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Und auch wenn nicht alle von uns Pläne lieben, sind Pläne doch für die meisten von uns in ihrem Leben irgendwie bestimmt. Man hat zum Beispiel in der Schule schon Stundenpläne. Man hat Termine auf der Arbeit. Es gibt Öffnungszeiten beim Arzt und beim Supermarkt, an die man sich halten muss. Man hat irgendwie Verabredungen mit anderen, Sportkurse, die man besucht. Also es kann eigentlich niemand ganz ohne Pläne auskommen. Es ist oft so, dass wir uns ihnen anpassen müssen. Pläne sind oft wenig flexibel und wer sie verpasst, der hat dann eben irgendwie Pech gehabt. Heute soll es um eine Begegnung zwischen zwei Menschen gehen, deren Pläne so ein Stück weit durcheinander geworfen worden sind, wo aber was Gutes draus erwachsen ist. Und zwar sind das der Apostel Paulus und die Händlerin Lydia. Die beiden kannten sich vorher nicht, die haben auch nicht geplant, sich zu treffen, aber sie begegnen sich eben und durch ihre Begegnung entsteht auch eine Menge. Für sie persönlich, für ihren Auftrag, auch für andere. Und das, obwohl die beiden das eben eigentlich überhaupt nicht erwartet hätten. Und wir fangen einmal bei Paulus an, wie das denn bei ihm so abgelaufen ist. Im Leben von Paulus wurde schon öfter mal was rumgeworfen, seine Pläne wurden schon öfter mal durchkreuzt. Der war nämlich ursprünglich ein recht radikaler jüdischer Gläubiger, der sogar auch Christinnen und Christen verfolgt hat. Bis ihn dann wortwörtlich sowas vom Hocker oder eher so vom Pferd gehauen hat, der ist Jesus begegnet und ist seitdem leidenschaftlicher Missionar eben für Jesus. Und im Buch in der Bibel Apostelgeschichte wird erzählt eben, wie die Jünger von Jesus und auch Paulus sich auf den Weg machen, um anderen von Jesus zu erzählen und sie für die Jesusbewegung zu gewinnen. Und Paulus ist also so unterwegs, nicht alleine, er hat Begleiter und sie reisen durch verschiedene Städte und Gegenden. Und sie haben sich auch überlegt, in welche Städte sie wollen. Vielleicht haben sie da Kontakte, vielleicht war es einfach das Naheliegendste. Aber dann wird so erzählt, dass der Heilige Geist sie immer wieder davon abhält, in bestimmte Städte zu gehen. Es steht nicht genau da, wie das funktioniert. Vielleicht hatten sie Eindrücke, vielleicht hatten sie Probleme bei der Reise, vielleicht waren irgendwie dann doch manche Städte unerreichbar oder sie hatten kein Geld oder die Mitarbeiter sind krank geworden, was auch immer. Ihre Pläne wurden durchkreuzt. Und so machen sie sich dann halt eine andere Richtung auf. Sie landen dann schließlich in der Hafenstadt Troas in der heutigen Türkei. Und hier passiert Paulus etwas Besonderes, das lesen wir in Apostelgeschichte 16 ab Vers 9. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Auch hier wird nicht berichtet, wie es Paulus und seinen Mitarbeitern gegangen ist, als ihre ersten Reisenpläne durchkreuzt worden sind. Vielleicht waren sie froh oder auch vielleicht war es ihnen auch egal, wohin sie gehen. Hauptsache, man macht sich irgendwie auf. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dem einen oder anderen Moment vielleicht auch frustrierend gewesen ist, wie das halt ist, wenn irgendwie Pläne durchkreuzt werden. Man hat irgendwie den Urlaub geplant und dann wird man krank, man steht im Stau, man wird am Geburtstag auf einmal krank oder man muss irgendwo hin und es klappt doch nicht. Man wollte zu einem Outlet und dann ist das zu, es ist Sonntag. Das ist nicht gerade angenehm. Und vielleicht geht es auch manche Mitarbeiter hier so, dass sie nicht verstehen, warum es immer so ein Hin und Her gibt. Wir hatten auch das eine abgesprochen, warum sollen wir jetzt da hingehen? Sie hatten sich vielleicht auf eine Stadt gefreut, haben sich darauf eingestellt, dann wird es doch wieder alles umgeworfen. Für manche, die irgendwie spontan eingestellt sind, wird das kein Problem gewesen sein. Für die war das vielleicht ganz entspannt. Aber es gab unter den Mitarbeitern vielleicht auch die eine oder andere Person, die gerne eben geplant haben und wussten, wo sie in den nächsten Tagen sein würden. Vielleicht war das für sie nicht immer ganz einfach. Als Paulus dann diese Vision hat, haben sie wenigstens ein Zeichen dafür, dass das alles irgendwie seinen Sinn hat. Sie wissen jetzt, wohin sie sollen, sie haben einen klaren Ruf. Und wenn ich mir das so ansehe, dann merke ich, es wäre doch irgendwie schön, wenn das immer der Fall wäre, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, dass wir danach so genau wissen, warum das jetzt war und wofür das gut war. Ich kann mich noch an eine Situation aus meiner Kindheit erinnern. Da war ich noch kleiner. Meine Mutter hatte mir und meinen Schwestern versprochen, dass wir an einem Nachmittag auf die Kirmes gehen. Haben wir uns natürlich total drauf gefreut. Und an dem Tag ist meine Mutter aber krank geworden. Jetzt nichts Schlimmes, aber sie lag dann halt im Bett. Und hat mir gesagt, Judith, heute geht das nicht, ich bin krank, wir müssen ein anderes Mal fahren. Und ich war natürlich richtig enttäuscht, ich hatte mich auf die Kirmes gefreut. Hab's aber dann nicht beigelassen, weil ich war christlich aufgewachsen und hatte schon das ein oder andere Mal so Geschichten gehört, wo etwas Schlechtes einen Grund hatte. Und sich im Nachhinein als etwas Gutes rausgestellt hat. Und dann ist meine kindliche Fantasie so ein bisschen mit mir durchgegangen und ich habe gedacht, naja, vielleicht sollen wir heute nicht auf der Kirmes sein, weil vielleicht geht da heute eine Bombe hoch. Ich habe das natürlich nicht gehofft. Aber es hat mich irgendwie getröstet zu denken, vielleicht werden wir vor was Schlimmem bewahrt. Und gehen deswegen heute nicht auf die Kirmes. Es ging dann keine Bombe auf der Kirmes hoch. Meine Mama war einfach krank geworden und wir gingen einfach an einem anderen Tag auf die Kirmes. Soweit ich weiß, hatte das keine weiteren großen Gründe oder Auswirkungen. Was ich jetzt damit sagen, natürlich ist es nicht immer so wie bei Paulus, dass jeder Stau, jede Krankheit der Mutter, jeder Umweg, jeder durchkreuzte Plan einen riesengroßen, für uns offensichtlichen Grund hat. Nicht alles hat immer direkt vielleicht mit unserem Auftrag zu tun oder unserem Ruf. Nicht immer wartet am Ende eine Kapelle, wenn das Auto zu hat. Ganz viel ist einfach Leben, das passiert. Und das sich eben mit Leben von anderen Menschen kreuzt. Und dann ist das manchmal einfach so. Manchmal suchen wir auch den Sinn in Ereignissen und finden ihn nicht. Und ich glaube, was wir aber von Paulus und seinen Mitarbeitern lernen können, ist, sie lassen sich auf Änderungen im Plan ein. In der Hoffnung, dass auch dieser neue Plan sich lohnt zu verfolgen und dass Gott auch darin dabei ist und auch darin wirksam ist. Sie lassen sich nicht entmutigen, dass sie ihr ursprüngliches Ziel nicht erreicht haben. Sie haben eine Mission, sie wissen, was ihnen wichtig ist, worum es ihnen geht und dass Gott an ihrer Seite ist. Und dann ist es fast zweitrangig, wo sie das machen und wie schnell und oft sie dabei umplanen müssen. Vielleicht hätten sie in den anderen Städten, wo sie ursprünglich hin wollten, tolle Geschichten erlebt. Das wissen wir nicht. So gerne wir uns das manchmal auch fragen, wie es wäre, wenn es anders gekommen wäre, das werden auch wir nie erfahren. Und ja, es kann manchmal richtig schwer fallen, so einen Plan loszulassen und sich auf einen neuen einzustellen. Und es ist auch in Ordnung, um diesen Plan zu trauern, dass der nicht geklappt hat. Aber manchmal sind geänderte Pläne nicht besser oder schlechter, sie sind einfach anders. Und sicher gibt es auch auf diesem neuen Weg viel zu entdecken, was sich da lohnt. Paulus und seine Mitarbeiter machen sich auf diesen Weg, wollen entdecken, was sich da so verbirgt und machen sich also auf nach Mazedonien, was im heutigen Griechenland liegt, und wir lesen, wie es weitergeht ab Vers 11. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und danach tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Üblicherweise sieht Paulus Vorgehen eben immer so aus, dass sie in Städten in Synagogen gehen, zu den jüdischen Einwohnern, die sie da vermuten, weil sie dort die meisten Anknüpfungspunkte eben vermuten. Das versuchen sie auch hier. Sie machen sich zu einem Ort auf, wo sie eben eine jüdische Versammlung vermuten. Und sie treffen auf eine Gebetsstätte. Das heißt, wahrscheinlich war das keine Synagoge, irgendwie ein Gebäude oder sowas, sondern vielleicht ein etwas einfacherer Treffpunkt. Und sie treffen auch nicht wirklich auf eine jüdische Gemeinde, jüdische Gelehrte, einen jüdischen Gottesdienst, weil das immer nur Männer durchführen durften. Also wahrscheinlich war das kein jüdischer Gottesdienst in diesem Sinne. Sondern da sitzt eben eine Gruppe Frauen. Und das waren wahrscheinlich auch nicht die ersten Ansprechpartner, die sie da eben erwartet hätten. Aber Paulus setzt sich eben zu ihnen und spricht mit ihnen. Und das wird hier so in zwei Sätzen geschrieben, aber auch das finde ich bemerkenswert, weil Paulus hat hier nicht das Gegenüber, mit dem er sonst spricht. Mit Frauen redeten Männer eigentlich selten in der Öffentlichkeit. Frauen waren auch nicht die üblichen Gesprächspartner für theologische oder philosophische Diskussionen. Und sie waren auch nicht besonders einflussreich. Wenn Paulus also wollte, dass sich die Botschaft, die er hat, schnell verbreitet und viele Leute gewinnt, waren Frauen also rein strategisch gesehen nicht die beste Wahl. Aber er lässt sich auf die Menschen ein, die er dort antrifft, die ihm begegnen. Er setzt sich zu ihnen und unterhält sich mit ihnen. Und weiter geht's ab Vers 14. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Wir treffen hier also auf Lydia, eine Frau mit einem Namen, dessen Name schon die Herkunft verrät. Also sie kommt eigentlich aus Thyatira, das lag in Lydien, und sie heißt Lydia. Das hatte auch eine Bedeutung. Dass sie nach ihrer Herkunftsstadt auch benannt ist, deuten manche so, dass Lydia vielleicht früher eine Sklavin gewesen ist. Weil das nicht ganz unüblich war, dass Sklaven von ihren Herrinnen oder Herren eben nach ihrer Herkunft benannt wurden. Vielleicht war sie freigelassen worden, vielleicht war sie freigekauft worden und konnte hier in Philippi neues Leben beginnen, sich was aufbauen. Und jetzt ist sie hier Purpurhändlerin. Purpur ist ja so ein teurer Stoff, eine Luxusware, die in so einem aufwendigen und nicht ganz angenehmen Verfahren gefärbt wird, mit so einer Farbe, die aus Schnecken gewonnen wird, die auf so ganz auch riskante Art und Weise gefischt werden müssen. Und es gab damals Färberinnen und auch Purpurfischerinnen, die dieses Handwerk betrieben haben, die oft auch ein bisschen ärmer waren. Aber es wird nicht berichtet, dass Lydia dieses Handwerk ausübt, sondern sie handelt mit dem Stoff. Und wir können davon ausgehen, dass dieses Geschäft erträglich war. Philippi war eine große Stadt, auch mit hoch angesehenen Menschen, die wahrscheinlich auch Purpur viel gekauft haben. Und darum war Lydia wahrscheinlich eine wohlhabende, unabhängige Frau. Und das lesen wir auch, dass sie ihrem eigenen Haus vorsteht. Normalerweise sind Männer die Hausvorsteher gewesen. Sie steht ihrem eigenen Haus vor, was darauf hindeutet, dass sie vielleicht auch gar nicht verheiratet war oder verwitwet war. Sie ist keine Jüdin, aber sie steht dem jüdischen Glauben nahe. Und warum sie nie vollständig zu dieser Religion übergetreten ist, wissen wir auch nicht. Vielleicht hatte sie in so einer bunten Stadt wie Philippi Nachteile dadurch, eher wenige Juden wahrscheinlich gelebt. Aber sie hatte einen Glauben. Und offensichtlich war ihr der auch so wichtig, dass sie eben diese Gebetsstätte besucht und sich dort mit anderen gläubigen Frauen trifft. Es wird jetzt nicht berichtet, wie oft diese Treffen vonstatten gingen, aber ich vermute mal, dass das für sie so eine ganz normale Sache war, die sie eben am Sabbat gemacht hat, Alltag. Das war der Anfang von einer neuen Woche. Sie hatte die vergangene Woche gerade so hinter sich gebracht, die wahrscheinlich gefüllt war mit Geschäftsdingen. Die nächste wird wahrscheinlich wieder eine Woche mit Geschäftsdingen sein. Und der Sabbat war vielleicht für sie so eine Verschnaufspause, wo sie einmal zur Ruhe kommt und sich eben mit ihren Bekannten, mit ihren Freundinnen trifft. Und dann kommt da so ein Mann dazu. Wird ihr Gespräch unterbrochen von einem Unbekannten, der sich mit ihnen unterhält, ihnen was erzählt. Und ich versuche mir immer vorzustellen, wie diese Gespräche wohl abgelaufen sind, wie es wohl für die Frauen war, als Paulus auf einmal zu ihnen kommt und anfängt, von diesem Jesus zu reden. Ob sie gespannt zugehört haben, ob sie vielleicht skeptisch waren am Anfang, vielleicht fanden sie es auch komisch, dass einfach so ein fremder Mensch auf sie zukommt und ihnen einfach so irgendwas erzählt. Vielleicht waren sie auch gerade bei einem ganz anderen Thema. Vielleicht hat sie auch erst verwirrt oder erschreckt oder vielleicht eben auch erfreut. Die Erwartung an einen Messias, an einen Retter, der kommen soll, war ja auch unter vielen Jüdinnen und Juden präsent. Und vielleicht konnte dieser Mann ja auch recht haben mit dem, was er da erzählt, dass dieser Messias jetzt gekommen war. Wir wissen nicht, was diesen Frauen, was Lydia hier durch den Kopf gegangen ist, aber wir wissen, dass sie zugehört haben. Sie waren bereit, etwas zu hören, etwas zu lernen. Sie waren gesprächsbereit, offen, haben Paulus Zeit eingeräumt und sich auf ihn eingelassen. Haben ihm diese Unterbrechung genutzt, haben sie auf sich wirken lassen. Und bei Lydia kommt etwas an. Die Botschaft trifft sie. Das, was Paulus sagt, bewegt sie so sehr, dass sie sich taufen lässt und auch ihr gesamtes Haus, dem sie ja vorstand, wird direkt mitgetauft. Lydia hat sich auf ihre Alltagsunterbrechung voll eingelassen. Sie war interessiert daran, was da passiert ist, was sie wohl Neues lernen konnte. Sie war offen für das, was ihr da zufällt. Und Gott hat das genutzt. Wir lesen, dass er ihr Herz geöffnet hat, sodass sie nicht einfach nur zugehört hat, sondern dass sie wirklich begriffen hat, dass sie ergriffen wurde, dass sie bewirkt wurde von dem, was sie da gehört hat. Und nicht nur das, sie stellt auch direkt zur Verfügung, was sie hat, nämlich ihr Haus. Das war vielleicht ein Stück weit Selbstverständlichkeit damals, weil man oft Gäste aufgenommen hat. Es gab nicht so ein Hotelwesen, wie wir das heute kennen. Und trotzdem wird das ja für sie irgendwie auch weitere Unannehmlichkeiten und Ungeplantheiten bedeutet haben, Gäste in ihrem Haus zu haben. Und ihr Haus wird zu einem Treffpunkt eben der Christen in Philippi. Und man kann davon ausgehen, dass der Brief an die Philipper, was ja auch ein Buch in der Bibel ist, an die Gemeinschaft gerichtet ist, die sich in ihrem Haus getroffen hat. Und dieses Haus hat nicht nur deswegen eine Bedeutung, sondern es ist auch das Haus, das zum ersten christlichen Gemeindehaus in Europa wird. Denn Lydia ist die erste, wenn man so will, Christin in Europa. Dass wir heute auf unserem Kontinent den christlichen Glauben kennen, das hat hier mit Lydia angefangen, mit ihrem Zuhören, ihrer Offenheit, ihrer Gastfreundschaft. Paulus und Lydia hatten also ihre Pläne, ihre Vorstellungen, ihren Alltag, und dann wurden die umgeworfen oder unterbrochen, sodass sie sich eben begegnet sind und sodass auch Lydia Christus begegnen konnte. Ich habe in einer Predigt über diese Stelle was dazu gelesen, was ich erhellend fand. Das Leben beginnt, wo ich festhalte, was mir dazu fällt. Das Leben beginnt, wo ich festhalte, was mir da zufällt. Nichts anderes machen Paulus und Lydia. Sie trauen dem Zufall, nehmen auf, was ihnen so zufällt. Sie trauen dem, weil sie noch anderes dabei entdecken. In diesen Zufällen lässt Gott uns etwas zufallen, spielt Gott uns etwas in die Hände. Zufall, also das, was uns zufällt, was uns vor die Füße fällt, was uns im Leben unerwartet begegnet, nehmen Paulus und Lydia hier eben auf. Sie könnten auch einfach drüber hinwegsteigen, es ignorieren, weitergehen, ihr Ding durchziehen. Aber sie haben sich eben auf diese Unterbrechungen und Überraschungen eingelassen. Und sie haben erlebt, dass daraus etwas Gutes geworden ist. Wir sind ja heute mehr denn je so eingespannt in unsere Pläne, unsere Terminkalender. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, viele wissen schon genau, was sie morgen machen, was sie nächste Woche machen, was sie in 5 Monaten machen, vielleicht sogar in 1 bis 2 Jahren hat man teilweise schon Termine im Kalender. Und das ist an sich auch wichtig und richtig. Zum einen brauchen wir organisierte Menschen, die sind Gold wert. Zum anderen müssen wir alle irgendwie organisiert sein, weil das Leben eben so schnell und hektisch und unübersichtlich geworden ist. Viele sehen sich ja eher mal danach, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und sich mal ein bisschen treiben zu lassen und merken, das funktioniert einfach irgendwie nicht. In all diesem Trubel, in all diesem auch Planen, können einem Unterbrechungen, ungeplantes Überraschungen wie so Steine erscheinen, die einem in den Weg gelegt werden. Weil es muss ja laufen. Wenn ich jetzt zu spät komme, dann hinke ich ja den ganzen Tag hinterher. Dann verpasse ich den nächsten Termin, der direkt dahinter gequetscht war. Wenn das jetzt nicht klappt, dann kommt meine ganze Planung durcheinander, dann ist Riesenchaos. Das Leben von Paulus und Lydia sah wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Es hatte noch eine andere Dynamik als heutzutage. Und doch hatten auch sie sicherlich ihre Vorstellungen, wie ihr nächster Tag aussieht oder ihre nächste Woche, wie ihr Leben aussieht. Und doch kam es dann eben anders. Und ich glaube, wie bei ihnen täte es auch uns gut, wenn wir Unterbrechungen und Ungeplantes nicht immer als Störungen im System wahrnehmen, sondern als etwas, was uns eben zufällt und was sich vielleicht lohnt, es anzunehmen, es festzuhalten, es zu betrachten, dem nachzugehen und vielleicht ist einem dabei was Gutes zugefallen. Das kann ja bei so ganz banalen Sachen anfangen. Ich saß letzte Woche in einem Wartezimmer und wie üblich wartete man etwas und neben mir saß ein Mann, der war unglaublich angespannt. Der seufzte immer ganz laut, machte so die ganze Zeit, der wippte richtig mit dem Fuß. Ich glaube, der hatte noch einen Termin danach oder so. Der war richtig ungeduldig, weil eben das Wartezimmer so voll war und es so lange dauerte, bis man dran kam. Und ich war auch nicht besonders glücklich darüber. Auch ich wollte ja zum nächsten Termin. Aber es gab auch Menschen, die saßen da sehr, sehr entspannt und lasen halt in irgendeiner Zeitschrift oder hingen einfach so ihren Gedanken nach. Vielleicht ist manchmal ein Warten ja auch eine geschenkte Pause, die man irgendwie nutzen kann. Wenn wir es eilig haben und jemanden treffen, manchmal versteckt man sich ja so davor, weil man gar nicht jetzt gerade Zeit hat, mit dieser Person zu reden. Oder dann aus der Ferne winkt man irgendwie so der Person zu und huscht dann so daran vorbei. Vielleicht ist es aber auch eine bereichernde Begegnung, die man diesen Tag gehabt hätte und die diesen geplanten Tag vielleicht auch so ein bisschen aufgefrischt hätte. Vielleicht hat das Outlet zu und man findet eine Kapelle, in die man reingehen kann. Ich war ja über den Jahreswechsel und jetzt auch in den ersten Januarwochen krank und das war so ein richtig ätzender Jahresstart. Ich musste einen Urlaub absagen, ich konnte nicht arbeiten oder Silvester feiern. Das zog sich auch so richtig hin und ich war auch richtig frustriert und genervt. Das muss ich auch nicht wegreden, das war einfach blöd. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit, wo es mir dann einen Ticken besser ging und ich aber eben noch genesen musste, auch gemerkt, dass es gut ist, wenn ich jetzt auf meinen Körper höre. Wenn ich nicht wieder direkt voll durchstarte, wenn ich genug Pausen mache, wenn ich mir Ruhezeiten nehme. Und das habe ich wieder so ein Stück weit mich neu dran erinnert, neu gelernt, achtsam mit mir selber umzugehen und auch eben mit dem Körper, den mir Gott geschenkt hat. Das war eine Unterbrechung, die ich jetzt nicht unbedingt mir gewünscht oder geplant hätte, die ich zwangsweise annehmen musste und die mir aber wieder auch neu etwas gezeigt hat. Es gibt nicht aus allem immer eine Lehre und manches, was uns zufällt, ist sicher auch sehr schwer anzunehmen. Aber es geht mir auch heute gar nicht um die möglicherweise großen Katastrophen, die uns zufallen, über deren Sinn man nochmal ganz anders nachdenken muss. Mir geht es um das Alltägliche, das wir so oft versuchen, unter Kontrolle zu bekommen, indem wir eben planen. Und indem uns aber manchmal eben auch etwas überraschen kann, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Das müssen ja nicht nur negative Dinge sein, aus denen wir dann irgendwie was lernen können. Das kann ja auch eine unerwartete liebe WhatsApp-Nachricht sein oder vielleicht irgendein Witz an der Mauer, an dem man vorbeigeht oder so. Und ich glaube, gerade Gott ist jemand, der sich eben nicht in Pläne und Organisationen quetschen lässt. Gott wartet ja nicht immer darauf, dass wir so einen Termin für ihn irgendwie frei haben. Der hält sich ja nicht die ganze Woche irgendwie zurück und lässt dann am Sonntagmorgen einmal so alles raus, wenn wir einmal zuhören, was er noch so sagen wollte. Ich glaube, natürlich ist es gut, wenn wir bewusst Zeit mit Gott haben, weil da begegnet man ihm vielleicht nochmal bewusst und nochmal ganz anders, hört nochmal anders hin. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gott ein Gott des Alltags ist. Und vor allem auch der Umwege und Unterbrechungen und auch der Überraschungen. Die fühlen sich ja manchmal so an, als wäre Gott da vielleicht irgendwie einen Fehler unterlaufen. Der kennt doch unsere Pläne, warum sorgt er denn nicht dafür, dass das jetzt irgendwie läuft? Aber Gott kann uns eben gerade in dem begegnen, was wir nicht geplant und vorgesehen haben. Seine Gedanken über uns, sein Wille für uns, das sprengt doch alle unsere Pläne. Und das Leben mit ihm und das Leben bei ihm lässt sich eben nicht in kleine Tabellen und Kalender schreiben. Und das ist doch irgendwie auch gerade Leben, das, was sich ereignet, was uns begegnet, was uns so neuen Wind um die Nase weht. Und manchmal wäre es ja vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, wenn wir unser Leben genau planen könnten. Das gehört doch auch zum Geheimnis und zum Abenteuer und auch zum Geschenk des Lebens, dass wir nicht erahnen können, was uns alles erwartet. Manchmal entdeckt man sowas ja auch erst im Rückblick. Und vielleicht lohnt sich da manchmal so dieser Blick nach hinten zu überlegen, wo sind mir Sachen zugefallen, die gar nicht so auf meinem Plan standen? Was hat es mit mir gemacht? Wozu hat es geführt? Was war daran schwer? Aber was hat mich daran vielleicht auch bereichert? Konnte ich vielleicht was lernen? Der Blick in die Zukunft ist natürlich viel schwerer, weil wir nicht wissen, was kommt. Und es ist gut, wenn wir unsere Pläne machen, unser Leben in die Hand nehmen, das gestalten. Und es ist genauso gut, wenn wir Dinge, die uns zufallen, auch in die Hand nehmen und sie gestalten und zupacken. Paulus und Lydia haben das eben getan. Sie haben mit den unerwarteten Wendungen in ihrem Leben das getan, was sie konnten. Nicht mehr und auch nicht weniger. Paulus ist dem Ruf gefolgt, woanders hinzuziehen als gedacht, und Gott hat daraus was gemacht. Und Lydia hatte sich ihren Tag auch anders vorgestellt, aber hat sich auch auf etwas eingelassen und Gott hat daraus etwas gemacht. Wir tun das Unsrige und Gott tut das Seine. Und das mag anders sein, als wir erwartet oder geplant haben, aber ich glaube, wir dürfen uns auch gespannt überraschen lassen, was daraus so erwachsen kann. Wir haben eben von einem Wind gesungen, dem Wind Gottes, der weht. Und ich finde es schön, wenn wir das jetzt vielleicht nochmal singen könnten. Der Wind, der uns vielleicht um die Nase weht, der uns etwas zuweht, aber dem eben auch der Heilige Geist weht, der mit uns diese Dinge annimmt, mit uns die Unterbrechungen geht und auch die neuen Wege. Amen.